Was sind die besten Lebensmittel auf der Welt und wie können wir das mit unseren heimischen Produzenten eben erreichen? Also machen gerade ein ganz tolles Projekt, nennt sich Haselnussschwein. Wie das wächst, das ist abgefahren. Das ist wirklich abgefahren.
Abgefahren.
Los geht's mit zwei visionären Köpfen aus dem Aura und Anima in Wirsberg. Unglaublich, aber was, sie sind beide da und wir sind auch endlich einmal dem fast schon mythischen Food Scout habhaft geworden. Ich habe schon so oft von ihm gehört und Tobi Betz hat jetzt die geniale Idee gehabt, ihn auch endlich mal mitzunehmen, weil wir damit auch ein bisschen oder sehr stark sogar an die Essenz des Ganzen kommen können, was euch ausmacht. Herzlich willkommen, Tobi Betz und Joshi Oswald.
Dankeschön.
Wir freuen uns, dass wir das sein dürfen.
Wir fangen mit einem kurzen Wordrap an. Ich fange mit Joshi an, dann Tobi und immer sich für eine Sache entscheiden, bitte. Ich hab's euch absichtlich nicht so leicht gemacht. Oder vielleicht schon, ich weiß nicht. Sauerkraut oder Kimchi?
Kimchi.
Silvaner oder Pinot Noir?
Silvaner.
QR-Codes auf Speisekarten, ja oder nein?
Nein.
Rauchverbot auf Restaurantterrassen, ja oder nein?
Oh, ist mir eigentlich egal.
Kann jeder selber
entscheiden. Okay, ja oder nein?
Nein.
Ja, ich nein.
Okay, ja und nein. Gut. Kartoffelsalat mit Mayo oder ohne?
Hallo, was ist das für eine Frage? Ohne Mayonnaise.
Auf jeden Fall ohne.
Ohne?
Ohne.
Ja, ihr müsst euch ja irgendwie ein bisschen anti-Berlin positionieren, oder?
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also da müssen wir auch irgendwie Terror schützen.
Pizza mit Ananas, ja oder nein?
Natürlich nein. Nein.
Bier oder Wein?
Bier.
Boah. Wein.
50 Best oder Guide Michelin?
Mm. 50 Best.
Michelin.
Das Meer oder die Berge?
Meer. Ich bin für Meer.
Der fränkische Food Scout sagt Meer tatsächlich.
Ja, ja.
Okay.
Oh, ich bin einfach in der Jahreszeit einmal da und einmal da gern. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, die Berge wählen.
Ihr seid euch gar nicht so ähnlich, wie man glaubt.
Wir ergänzen uns ganz gut.
Ja, ja, genau.
Tatsächlich. Ich glaube, wir sind wirklich kompletter Kontrast und sind seit 16 Jahren miteinander im Posthotel vereint und wirklich neben dem Posthotel auch Best Buddies. Aber ich glaube, man kann nicht, also wenn du wirklich zwei Meinungen hören willst, dann fragst du immer uns, weil jeder hat einfach komplette andere Meinung. Und es ist in jeglicher Sicht so. Außer Qualität.
Qualität ist gut. Ja, also Qualität, da sind wir beide. Ja.
Wo seid ihr euch besonders oft uneinig? Aber vielleicht machen wir es zuerst so. Tobi, du bist Executive Chef im Aura und Anima, richtig?
Ja, Geschäftsführer.
Geschäftsführer, Executive Chef im Aura und Anima. Das heißt, du verantwortest unter anderem auch alles, was über den Tresen geht, die Speisekarte und so weiter. Joshi, du bist der Food Scout, du hast diesen R&D-Fokus inne in der Anima-Seite, genau. Kümmerst dich um die Entwicklung der Produkte, auch des Sourcings, also du bist der die Spürnase, die kulinarische ist und genau weiß und genau hinsieht, wo welche Produkte in welcher Qualität, in welcher Quantität auch hinkommen. So, das ist mal der Rahmen. Mhm. Und so viel Einigkeit herrscht offenbar nicht, aber viel Eintracht. So, wie geht das?
Ja, ich glaube, wir ergänzen uns immer sehr, sehr gut. Also wir sind uns ja im Prinzip schon einig, nur die Herangehensweise ist oftmals halt ein bisschen anders. Während der Tobi halt eher so sehr straighter Planer ist, geradlinig, ist es bei mir so, dass ich auch eher so spontan bin. Also auch wie Vorbereitungen für irgendwelche Sachen oder so, da bin ich immer der so auf dem letzten Drücker und Tobi hätte es gerne schon immer so zwei Wochen vorher und alles ganz genau. Aber im Grunde sind wir uns ja dann trotzdem einig. Also wir ziehen ja trotzdem an einem Strang, nur die Herangehensweise ist oftmals halt ein bisschen anders.
Ja. Tobi, du hast es jetzt erwähnt, ihr kennt euch seit 16 Jahren, das ist eine lange Zeit. Ich nehme aber an, dass vor 16 Jahren die Rollenverteilung noch eine andere war. Wie hat das,
absolut, begonnen? Ja, wir haben zusammen, also Yoshi war bei mir in der Küche und wie wir angefangen haben, haben wir aber schnell gemerkt, dass wir uns natürlich gut aufeinander verlassen können, aber ich glaube, um die Freundschaft auch ein Stück weit noch krasser auszubauen, die Vision noch krasser aufzubauen, muss man den Yoshi nach seinen Stärken bewerten. Und das ist ja schon immer eins, was ich im Posthotel angefangen habe, eben, was mir auch Alexander Herrmann so quasi als Vertrauen mitgegeben hat, ist, die Stärken der Menschen zu sehen. Also wir haben ja die grenzlose Heimat, die Idee, unsere Küche, nicht basierend auf Nachhaltigkeit Lebensmittel, sondern Nachhaltigkeit, wie wollen wir mit Menschen umgehen. Und das nicht nur eben mit unseren Mitarbeitern oder Mitarbeitenden und zum anderen aber halt auch mit unseren Produzentinnen. Und das,
war das von Anfang an so? So
ja, das war unser Ansatz. Und ich habe bei Yoshi halt ganz schnell gemerkt, ich kann den Yoshi nicht in ein Korsett pressen. Der passt da nicht rein. Das ist, der muss raus, der muss die Chance haben, weil er einfach anders denkt. Der hat eine völlig andere Denkweise. Der geht nicht ran und ich kann dir nicht sagen, so muss das Ergebnis sein, sondern Yoshi, produziert mir Qualität. Und diese Qualität, die er hat, zum einen mit Menschen zu reden, Sachen zu verstehen, Sachen zu lernen und zeitgleich dieses Wissen auch dann anzuwenden. Also wie gesagt, der Yoshi Food Scout hört sich mal an, wie er sucht in der Region, was es gibt. Das ist ja ein Teil des Jobs, aber viel wichtiger ist, er entwickelt diese Lebensmittel ja mit den Produzenten weiter und den Fachleuten. Er vereint diese Menschen und das bin ich nicht, das kann ich auch nicht, das ist mir...
Bist du zu sehr Koch dafür?
Ja, ich bin einfach zu schnell im Kopf. Also für mich ist das muss alles schnell heute, morgen, übermorgen und fertig, fertig, fertig. Ich brauche so ganz viel schnelles Abhaken, während der Yoshi da für mich einfach die Gabe hat, auch mal Dinge vielleicht ruhen zu lassen, einen zweiten Anlauf zu nehmen, geduldig zu sein. Ich glaube, das ist unser größtes, ja, wie soll man sagen, wo uns wie die Schere auseinandergeht. Ja. Also Geduld.
Ja. Also vor 16 Jahren hat der Tobi jetzt gesagt, Yoshi, hast du auch dort angefangen oder warst du davor schon bei Alexander Herrmann?
Ich wollte meine Ausbildung damals bei Alexander Herrmann machen, es war 2001.
Ja,
und dann bin ich aber abgelehnt worden, habe ich eine Absage bekommen, dann habe ich quasi eben Ausbildung woanders gemacht. Ich hatte, okay, nach der Ausbildung bewerbe ich mich nochmal, habe dann wieder eine Absage gekriegt und dann habe ich irgendwann, das war dann 2010, habe ich dann gedacht, ich probiere es trotzdem nochmal und habe mich dann beworben. Und da hatte ich ja eben das große Glück, dass dann mit Tobi jemand am Ruder war, der dann gesagt hat, okay, den laden wir mal ein. Und so durfte ich halt Probe arbeiten. Und für mich war das in dem Moment quasi schon das Größte, einfach da Probe arbeiten zu dürfen, in dieser Liga mit reinzuschauen. Und
was hat dich damals so versessen auf das Haus?
Ja, es war einfach gemacht. So, diese Qualität ist natürlich bei uns in der Region. Also ich komme eben gebürtig aus der Region, 30 Kilometer vom Posthotel entfernt. Und Alexander Herrmann war eben schon ein Name, der halt auch für Qualität steht und für irgendwie dieses Besondere. Und auch so ein Stück weit diese Lockerheit, wo in den ganzen Küchen so immer ein bisschen so aggressiver Ton war, war er halt einfach der sympathische Mann, der gesagt hat, bei mir ist es anders. Und es war ja schon immer, das Team war ja schon immer im Vordergrund gestanden. Und in dieses Team wollte ich einfach rein und deswegen war es auch so schön und ich bin vom ersten Probearbeitstag so herzlich aufgenommen worden, dass ich eigentlich nie mehr weg wollte. Und ja, es hat sich Gott sei Dank dann auch so entwickelt.
Ja.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung. Ihr seid Kochazubis im zweiten Lehrjahr oder darüber und habt richtig Bock auf Käse, Kreativität und Competition? Dann sichert euch jetzt euren Platz beim Pecorino Romano DOP Cup 2025. Gesucht werden die besten Zweierteams mit originellen Rezeptideen rund um den berühmten Schafskäse Pecorino Romano DOP. Das große Finale steigt am 16. November in Frankfurt mit Mystery Box, Dreigangmenü und Jury. Und das Beste, das Siegerrezept erscheint im Rolling Pin Magazin und ihr gewinnt den Titel. Jetzt anmelden bis zum 20. Oktober unter enjoypecorinoromano.eu. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast.
Du hast dann gekocht, warst dann in der Küche. Wann hat diese Umorientierung stattgefunden? War das mit der Neueröffnung des Das ist eine Neukonzeptierung oder wie war das?
Ja, also ich habe 3 Jahre lang so in der Patisserie gearbeitet und habe dann gemerkt, ja, irgendwie, ich muss noch mal was anders machen. Und zu dem Zeitpunkt hat bei uns in der Region eine Tourismusschule aufgemacht, die wollte ich besuchen. Ich wollte noch was mit Tourismus machen und habe dann nebenbei bei Alexander Herrmann eben weitergearbeitet und beim Tobi. Und da war zum Beispiel eine Quintessenz daraus, war ich habe da sehr viel mit Landwirten zu tun gehabt, sehr viel Projekte gemacht mit heimischen Landwirten. Ich habe gesagt, Mensch, wir haben so tolle Landwirte bei uns, wir müssen die ein bisschen mehr in den Fokus eigentlich rücken. Und genau zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass wir da, oder dass ich da eben bei Tobi und auch bei Alexander Herrmann eben offene Türen eingerannt habe mit dieser Idee, weil wir uns einfach nicht mehr wohlgefühlt haben mit dem, was wir so ein bisschen machen. Wir haben schon immer regional gekocht,
so stark, immer fränkisch. So stark, es war ein Unwohlsein tatsächlich.
Ja, also für mich war es tatsächlich auch so, wie Joshi sagt, wir waren wie so eine junge Band, die einfach Bock hatte, die Gastronomie auf ein nächstes Tablett zu bringen. Und von diesen Leuten, die damals dabei waren, sind immer noch 4 im Unternehmen. Ja, und dann mit diesen Leuten, wir waren auf jeder Messe, haben uns diese Rolling Pin Conventions und überall auch auf der Welt diese Conventions angeschaut, um nicht irgendwas nachzumachen. Das war nie unser Sinn, weil warum? Also es gibt's ja schon. Aber wir haben verstanden, dass es Leute gibt, die ein Konzept haben. Und ein Konzept, das größer ist, in Anführungsstrichen, wie der Teller. Und das hat uns beeindruckt. Und so sind wir immer mehr auch hingekommen zu sagen, naja, in Würzburg sind wir die Destination. Also es ist nicht so, dass man einfach nach Würzburg kommt aus touristischen Gründen oder halt in der Region ist, weil Berge, Seen, Meer, keine Ahnung was ist, Attraktionen, sondern du musst schon gezielt nach Würzburg wollen. Jetzt haben wir natürlich das Glück, mit Alexander Herrmann jemanden im Fernsehen zu haben, der schon auch mal ein breites Publikum anspricht.
Ja.
Aber natürlich ist er dann die Destination und nicht der Gourmet-Aspekt.
Ja.
Und wir haben aber auch gemerkt, dass die Leute, die da reisen waren, bei jedem dieser Fernsehköche auch dasselbe gegessen hat. Und wir haben uns auch unwohl gefühlt, irgendwie zu sagen, okay, wir wollen uns da stetig mit anderen vergleichen lassen. Wir wollen unique sein. Und wir waren alle aus der Region. Wir kamen alle, ich sag mal, Umkreis 50 Kilometer. Wir waren im Herzen Franken und sind alle sehr ländlich aufgewachsen, eigentlich mit Lebensmitteln, wo es ganz gang und gäbe war, eigentlich auch aus dem Garten zu ernten, von der Oma irgendwas einzuwecken. Und diese Idee ist uns im Prinzip auch viel einfacher gefallen, wie zu sagen, was wir jetzt machen können aus dem und dem. Und natürlich haben wir irgendwann die ersten Schritte gemacht und haben Hummer fränkisch gemacht so und haben das halt mit fränkischen Beilagen gemacht. Aber je mehr Joshi dann eben zu diesem Thema kam, auch immer, ja, wie soll man sagen, der hat einfach so einen Wissensdurst. Der liest sich da ein, der probiert alles, der ist so neugierig und ist dann eben auch über die Techniken gekommen, der Fermentation und wie gesagt, am Anfang alles so nebenbei und irgendwann, und es war dann trotzdem auch weit vorm Lockdown, hat man entschieden, naja, also so nebenbei, das funktioniert einfach nicht.
Dann das war kurz vorm Lockdown, ja.
Und
wo auch das Potenzial wahrscheinlich erkannt hat, oder?
Das ja, wo wir auch gesehen haben, dass auch die Leute, die Köche, die immer kommen, sagen, krass, ihr seid so anders. Und das war für mich so wirklich krasse Break auch, wo wir dann gesagt haben, wir müssen das irgendwie professionalisieren.
Ja, genau, das war einfach so das war auf verschiedenen Ebenen. So, wir haben gesagt, wir möchten was anders machen, wir möchten die heimischen Landwirte in den Vordergrund rücken, wir möchten andere Lebensmittel haben. Und so wurde ja dann auch quasi der Beruf des Food Scouts quasi so erfunden. Und dann war es im ersten Schritt mal so, Leute zu finden, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Denn das war die größte Herausforderung. Ich dachte so, mit dem Namen Alexander Herrmann gehe ich da zu den Landwirten hin und sage hier Alexander Herrmann und bla und renne da offene Türen ein. Aber es war genau Gegenteil der Fall. Also ich habe versucht, mit über 50 Betrieben irgendwie Kontakt aufzunehmen und Rückmeldungen habe ich von 4 gekriegt.
Warum? Was waren das, die Voreingenommenheiten?
Ja, die meisten Leute hatten Angst, weil die gedacht haben, gut, jetzt kommt der Herr Sternekoch und möchte alles genormt haben. Und das war der eine Teil, also die hatten Angst. Und zum anderen aber auch, wir hatten da Leute dabei, die bauen seit 300 Jahren die Kartoffel, dieselbe Kartoffelsorte an und ziehen das, also richtig historische Sorte. Und der hat sein Potenzial gar nicht gesehen.
Ah, ja.
Der hat gesagt, der, na, was mache ich denn? Ich baue halt Kartoffeln an. Also ja, der hat gar nicht verstanden, warum das jetzt so besonders ist. Und diese zum einen Ängste und auch diese Vorurteile, die mussten wir erstmal ausräumen. Da war natürlich so der erste Schritt, die ersten Jahre, wirklich dieses Netzwerk aufzubauen. Ja. Also es waren 4 Landwirte ganz am Anfang, mit der Texas Longhorn Ranch, Strobenhaus, Martin Stiegler, Sebastian Niedermeyer mit dem Gemüse. Jetzt sind wir auf über 80 Produzenten und Landwirte.
Ja, Wahnsinn. Also alles in der Region plus minus?
Ja. Und das Spannende ist ja, weil ich gesagt habe, vor dem Lockdown, irgendwann haben wir mit denen ja, ich sag mal, Kooperationen geschlossen, wo wir gesagt haben, pass auf, wir nehmen euch alles ab.
Ja.
Wir machen das, wir ziehen das durch, bitte macht das für uns so und so. Und plötzlich kam der Lockdown. Und ich und Yoshi, wir stehen halt
dann zu unserem halt
Wort.
Da,
wir stehen zu unserem Wort.
Okay.
Ja. Und wir haben gesagt, natürlich nehmen wir das ab. Und dann ging eigentlich das erste Mal los, dass man nicht mehr von der Hand in den Mund gelebt hat, sondern tatsächlich, dass wir das erste Mal nach vorne arbeiten konnten. Und im Lockdown hatten wir aber auch Zeit. Ne? Wir hatten viele Köche. Ich wollte nicht, dass alle weg sind. Ich wollte die irgendwie im Laufen halten mit Projekten. Und so haben wir angefangen, umliegende Lagerkapazitäten umzubauen als Lab.
Als Lab und auch als
kreativer
ein
Space.
Ort, kreativer Space, wo man die Lebensmittel in einem ersten Schritt, ob das jetzt einlegen ist oder was auch immer, mal so verarbeiten kann, dass sie nicht unmittelbar, wie du gesagt hast, von der Hand in den Mund.
Und vor allem, dass wir auch, und das ist ja immer schwierig, ne, wenn ich so, also die stören ja einen Alltagsprozess. Manchmal ist es so, ist es einfacher, schnell die Kirschkerne wegzuschmeißen, wie jetzt daraus auch noch was zu machen, weil um 18 Uhr beginnt der Abendservice.
Ja,
diese ganzen Dinge, das waren unsere Learnings. Außerdem von den Dingen, was wir gemacht haben, wusste Yoshi, ich, Anja dann irgendwann noch mit, aber obwohl das Team jeden Tag daneben stand, haben sie davon irgendwie das, also sie haben das einfach als selbstverständlich gesehen, dass wir das jetzt halt einlegen.
Ja.
Und wie wir das separiert haben, ist das Team danach gekommen. Krass, was hat niemand, was wir da machen? Da habe ich gesagt, stopp mal, wir haben nur ein separates Gebäude dazu genommen, aber wir machen ja dasselbe, was wir die letzten Jahre machen. Und da hat man erstmal gemerkt, sagt Yoshi auch immer, wenn ich sage immer, es ist so schade, dass das draußen keiner mitkriegt, sagt der Yoshi, naja, frag doch mal in der Küche. Ne? Also da muss man gerne nach außen gehen. Und ja, nach dem Lockdown tatsächlich gab es für mich noch einen krassen Schritt. Und das war die Rebecca, die kam und hat eine wissenschaftliche Arbeit gemacht. Also sie, und jede.
Die Rebecca war.
Ist jetzt meine Assistentin
im Posthotel,
ist Fotografin und macht das Social Media und so. Und die ganze, ja, hat diese Markenbildung mit aufgebaut mit der Priska zusammen und im Team. Aber damals hat sie eigentlich ihre wissenschaftliche Arbeit gemacht und hat in der Branche halt recherchiert, wer kocht denn regional.
Ja.
Und dann ist sie halt auf verschiedene Köche gekommen. Und dann haben die immer gesagt, ja, frag doch mal Tobi und Yoshi.
Also hat sie schon ein bisschen herumgesprochen.
Geh mal zu Alexander Herrmann.
Gehabt, branchenintern.
Ja, aber sie hat gesagt, sie hat halt immer wieder auf die Homepage geschaut und sie hat halt gar nichts davon auf unsere Homepage festgestellt.
Spannend.
Und dann ist sie mit Yoshi.
Wir haben Artischocken geerntet.
Ja, ihr wart eine Woche gemeinsam Tour für ihre Bachelorarbeit.
Genau, wir haben unterschiedlichste Lieferanten besucht und ich habe die halt in die Welt mit reingenommen und so und haben Artischocken geerntet und geputzt und so. Und ja, ich glaube, das hat sie ganz gut fasziniert.
Ja.
Ja, und dann kam sie tatsächlich und hat gesagt, so nach dem Bachelorstudium, sie will jetzt Koch lernen. Weil das macht ihr so Spaß. Und dann habe ich gesagt, na, aber stopp mal. Du erzählst uns gerade, dass du das nicht auf unserer Homepage wahrnimmst. Keiner draußen weiß davon, außer halt jetzt die Szene. Du hast Kommunikationsdesign studiert. Lass uns das doch lieber nutzen.
Hm.
Und das kam und irgendwann ist das immer alles mehr ins Rollen gekommen. Und für mich war dann der nächste große Break, wie Alexander Herrmann zu Yoshi, mir und Anja kam und gesagt hat, wir müssen den Namen ändern.
Das war, ist gar nicht, noch gar nicht so lange her. Das ist
2023
hat es, glaube ich, ausgesprochen.
Ja, genau. Und ich glaube, 23 war dann sozusagen die das Rebranding, Eröffnung unter neuem Namen.
Genau.
Das ist der Hintergrund, das ist die Geschichte hinter dem Entschluss auch offenbar, das Restaurant Alexander Herrmann aus dem, das Aura und Anima sozusagen.
Also es ist ja total schön eigentlich, weil ich glaube, heute erfährt man halt die Geschichte, wie Joshi und ich das sehen.
Ja.
Alexander Herrmann hat einen ganz anderen Blick auf die Geschichte. Der erzählt auch, und das finde ich genauso, es ist ja so geil, weil das ist halt seine Perspektive. Ja. Er hat damals diesen Namen ja gemacht, Restaurant Alexander Herrmann, weil der kam ja aus den späten 90ern, Anfang 2000ern. Da gab es ja, also die Suchmaschinen musstest du ja quasi am besten den Namen eingeben, ja, dass es auch gefunden wird.
Ja, klar. SEO.
Genau. Ja, das war damals wirklich noch ganz anders wie jetzt. Gab es ja auch keine Apps und so weiter. Mhm. Und er hat es quasi nicht, er braucht jetzt ein Restaurant mit seinem Namen. Also dieses Ego hat er noch nie gehabt. Sondern war schon immer auch krasser Teamplayer. Aber es war halt, wie gesagt, du bist schon mal aus Marketinggründen.
Ja.
Und irgendwann hat er aber gemerkt, dass diese Idee, und das ist eben auch das Schöne, was ihn einfach auch für mich so wahnsinnig gut als Chef macht, das sich einzugestehen, dann irgendwann zu sagen, ey, das ist größer wie mein Name. Und das haben wir alle, wir, das ganze Team, also Anja, Joshi und ich, wir haben das komplett verteidigt. Wir haben gesagt, auf keinen Fall.
Ja.
Wir haben jetzt einen Restaurantnamen, das gerade so in die Schwünge kommt.
Es war ein Branding, das gut funktioniert hat. Nur auch durch die ganzen TV-Shows hat das ja irgendwie auch in der Suchmaschine Sinn ergeben.
Super.
Ja.
Aber wir haben mal gemerkt, dass wir mit diesem Ausspruch von Alexander Herrmann geschafft haben, neben dem Fernsehpublikum eine weitere Food-Destination zu werden. Also nicht nur eine Destination des Kochs wegen, sondern tatsächlich wegen der Philosophie.
Eine breiter aufgestellte
Food-Destination. Und diese kennst du unsere Heimat, weil das war Claim, den haben wir schon deutlich vor Corona gemacht. Das war, da hat Joshi und ich mal so ein Manifest runtergeschrieben. Und
war schon lang her, aber da haben wir einfach mal aufgeschrieben, was wollen wir erreichen, wie wollen wir das machen und ja, eben die Arbeit mit den Landwirten, die Verarbeitung, das war so grenzenlose Heimat, hat einfach am besten gepasst, also auf vielerlei Hinsicht, wenn ich jetzt nur auf Lebensmittel jetzt abziele, grenzenlose Heimat, wir haben eine sehr regionale Heimatküche, können aber trotzdem Papayas, Kalamundin, Sternfrüchte, Andenbeeren alles verwenden, weil wir eben auch diese Arbeit mit dem Tropenhaus Klein-Eden eben haben, wo wir halt auch Zitrusfrüchte in einer abgefahrenen Qualität 50 Kilometer von uns ernten. Und das war so in dem Lebensmittelbereich grenzenlose Heimat. Aber auch gleichzeitig die Techniken, also wir nehmen die Lebensmittel und verarbeiten die in unserem Future Lab, machen die haltbar, fermentieren. Und da ist es auch so, wir nehmen die Techniken der ganzen Welt, um die auf unsere heimischen Lebensmittel eben anzuwenden. Und so können wir halt Miso-Pasten machen, Sojasoßen, aber halt wirklich unique, einzigartig mit den Lebensmitteln, die wir eben zur Verfügung haben, die man halt so nicht kaufen kann.
Ja.
Und so machen wir halt sehr, sehr einzigartige Lebensmittel.
Und aber was wichtig, was nur ganz wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, ist, dass man auch versteht, wie wichtig die Kommunikation dahinter und dafür ist, so etwas auch nach außen zu tragen. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr das sogar im Restaurantnamen irgendwie auch mit impliziert, damit die Leute verstehen, wir gehen jetzt mehr als nur in einem Restaurant, wo gekocht und serviert wird, sondern das ist etwas, wo das etwas breiter und mit einem noch größeren regionalen Anspruch halt verbunden wird.
Absolut. Und wie gesagt, das, was Joshi auch gesagt hat, die grenzenlose Heimat hört nicht mal beim Lebensmittel auf, sondern wir haben halt damals gesagt, wir müssen eigentlich den Prozess des Scoutings, des Entwickelns losgelöst von einem Restaurant, also Prozess machen, weil die beiden funktionieren nicht miteinander.
Ah, okay.
Weil du stetig, auch das ist grenzenlose Heimat, weil im Prinzip ist es Heimat, aber halt grenzenlos, weil der eine geht in die Richtung, der andere in die Richtung. Oder auch Küche und Service. Bei uns gibt's quasi, vor vielen, vielen Jahren haben wir angefangen, dass die Köche mit servieren. Aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich im vorbereitenden Aspekt deutlich küchenlastiger sind und arbeitsintensiver. die aber während des Service dann gar nicht so krass gebraucht werden. Also schon, aber natürlich der Vorbereitungsprozess, um auch die Stunden in den Griff zu haben, ja, der ist deutlich intensiver. Also entlasten wir damit den Service und servieren mit. Und das haben wir natürlich die letzten Jahre, dafür sind wir mehrfach ausgezeichnet worden auch. Und da freue ich mich auch immer ganz besonders, weil diese Teamstruktur und ja, wir erzählen das auch immer wieder auf Symposien, wie wir mit den Menschen umgehen. Und dann schließe ich mal mit dem Satz und zum Schluss haben wir alle dieselben Jacken angezogen. Das ist quasi auch optisch keine. Und da gibt es immer viele, die dann sagen, ja, jetzt kaufe ich meinem Service auch Kochjacken.
Ja, die einheitliche Brigade.
Genau, aber dann sage ich immer, das ist es, also das war dann nur der symbolische Akt, ne? Die Arbeit ist ganz anders.
Die Arbeit dahinter ist, ja, ja.
Und das ist wichtig.
Also das lässt sich jetzt nicht nur mit einer Uniformen
überhaupt
machen.
Nicht,
ja, ja.
Überhaupt.
Ja, ja, klar.
Es war ja auch, wie wir angefangen haben, das ist ja wirklich schon zig Jahre her. Da war es so, plötzlich haben die Köche mit serviert, da war ich noch aktiv mit in der Küche und habe dann Service mitgemacht. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, so den ersten Tag musstest du die so wirklich rausscheuchen, weil natürlich der Koch in seinem Umfeld ja auch immer sehr, sehr gern lieber in der Küche bleibt. Aber dann so zweiter Tag, wie die diese Wertschätzung von den Leuten halt auch mitgekriegt haben. Plötzlich haben die auch diese, also die strahlenden Augen der Gäste ja gesehen. Ne? Also das hat ja bei den Köchen ganz viel bewirkt. Gleichzeitig war eben so, dass die Köche eben mit serviert haben, die haben gesehen, ja, der Service, der trinkt draußen nicht nur Kaffee, sondern die haben ja wirklich was zu tun. Dieses Verständnis gegenseitig hat sich so verstärkt, dass wir als Team unglaublich zusammengewachsen sind. Das war eigentlich der erste Schritt der grenzenlosen Heimat in dieser ja, Art und Weise.
Wo man sieht, dass das auch eine People Culture Sache ist und
absolut
nicht nur Kommunikation, wie ich das vorhin gesagt habe. Was ich hochspannend finde an dem Ganzen ist, da muss ich jetzt ein bisschen aus der österreichischen Perspektive sprechen. Ich will jetzt auch nicht generell jetzt hier vermitteln, dass das die einzige österreichische Perspektive ist. Es ist von mir und von meinem Umfeld zumindest eine, dass die deutsche Sternegastronomie aus der österreichischen Sicht, aus dem Großteil der österreichischen Sicht sehr einheitlich wahrgenommen wird. Jetzt natürlich mit den sehr, sehr ambitionierten Ausnahmen in Berlin und ein paar anderen. Aber im Großen und Ganzen gibt es dieses Klischee, die österreichische die deutsche Sterneküche ist sehr einheitlich. Du kriegst überall halt so ein bisschen deinen Steinbutt, deinen Kaviar, deine Gänseleber und ja, alles sehr brav. Und dann kann man schon sagen, kamt ihr und habt das alles ein bisschen aufgebrochen, habt diesen größer denkenden Terroir-Charakter damit hineingebracht, der das alles ein bisschen über den Tellerrand hinaus münzt. War das ganz bewusst auch so ein Akt, um euch abzuheben in dieser doch relativ manchmal einseitigen deutschen Sternegastronomie?
Also zuerst möchte ich mal noch sagen, dass das wahrscheinlich nicht nur aus deinem österreichischen Umfeld ist, sondern auch die New York Times hat quasi die 10 reisewertesten Städte Europas ausgezeichnet. Und ich glaube, Platz 9 oder Platz 10 war Nürnberg. So, und jetzt merkt man natürlich, weil es halt unique ist, gerade unsere Kollegen um uns rum, die mit dem Essigbrätlein, dem Etz, aus dem Aura.
Wahnsinn, Wahnsinnshäuser.
Sind es Restaurants, die, und jetzt komme ich wieder trotzdem auf den Ursprung Österreich zurück, die einfach wahnsinnig individuelle Landwirtschaft haben. Mhm. Und ich glaube, gestern war auf der Rolling Pin Convention auch darüber die Rede, dass es eben, früher hat man gesagt, Koch ist immer so gut wie sein Produkt. Und heute sagt man, der Koch ist so gut wie sein Produzent. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, da ist viel dran. Mhm. Weil, wenn man da gemeinsam an den Strang zieht, passiert wahnsinnig viel. Und wie Yoshi vorher auch erzählt hat, dass unsere Produzenten gar nicht wussten, wie gut sie sind.
Ja, das ist super.
Und
das
ist eigentlich ein
genau,
super Beispiel. Ja. Und zeigt eigentlich dieses Selbstvertrauen, dass sich die Österreicher auch nach ihrem Lebensmittelskandal damals, das war ja so ein bisschen der Ansporn zu sagen, da gab es ja irgendwas mal mit Wein und
Getränken. Der Weinskandal
genau.
1988.
Genau, 89. Und danach hat sich ja Österreich da komplett gewandelt, hat gesagt, okay, jetzt polieren wir unser Image auf. Und ab dann ist es ja quasi rasant bergauf gegangen.
Im Nachhinein hat der Weinskandal sehr viel Gutes bewirkt.
Ist ja oftmals so, ne? Jeder Trend hat einen Gegentrend. Und das finde ich eben, war für uns ganz klar zu sagen, Naja, wenn wir Einfluss nehmen wollen auf die Lebensmittel, ist es im Zweifel einfacher, wenn wir jetzt nicht nach Peru fliegen müssen.
Genau. Ja. Also wir haben halt das große Glück, mit unserem Landwirten halt auch Dinge zu entwickeln. Und das ist eben ganz, ganz toll. In Österreich hat uns da ein bisschen was vorgemacht. Also eben auch aus dem Selbstvertrauen heraus und aus dem Selbstverständnis. Und das war dann auch so meine Aufgabe, mit den Landwirten halt gemeinsam Dinge zu entwickeln. Erstmal zu sagen, okay, ihr seid toll und dann, und was können wir machen? Ja. Und wir schauen zum Beispiel, was sind die besten Lebensmittel auf der Welt und wie können wir das mit unseren heimischen Produzenten eben erreichen. Also als Beispiel, wir machen gerade ein ganz tolles Projekt, nennt sich Haselnussschwein. In Spanien gibt es das Patanegra-Schwein, das die Eicheln frisst. Mhm. Wir haben mit unserem Landwirt und mit unserem Metzger Max, ein Projekt gestartet. Wir füttern Duroc und schwäbisch-hellische Schweine mit fränkischen Haselnüssen von unserem Haselnussbauern. Und das Schwein, was da quasi, also wie das wächst, das ist abgefahren. Das ist wirklich abgefahren. Die Konsistenz, der Biss, der Geschmack.
Also, das schon Fett, gekostet ist schon.
Also, wir haben.
Iberico nichts dagegen.
Nee, ist wirklich nichts dagegen.
Nein, das ist einfach total unique und hat die Chance, wirklich, meines Erachtens, Weltformat zu erreichen. Das ist unfassbar gut.
Genau, und dann haben wir eben diese Schwein, solche Projekte starten wir und im Endeffekt ist es so, deswegen haben wir auch die regionalen Partnerschaften, weil es ist ja nicht automatisch so, dass die Karotte bei uns im Garten besser schmeckt, nur weil sie halt im Garten wächst.
Genau, das ist ja oft dieser Einwand.
Genau, und wir können halt wirklich Einfluss nehmen von Anfang an der Kette, also von der Kreuzung. Wir können sagen, wir möchten Duroc und schwäbisch-hellische Schweine kreuzen, bis zur Fütterung, die Schlachtung, die Reifung. Es liegt alles mit, wir sind immer Teil dieser Geschichte.
Bei der Karotte checkst du den Boden wahrscheinlich und so.
Ja, genau. Und welche Sorte passt zu welchem Boden, wie können wir die anbauen und so. Also es ist in unterschiedlichsten Bereichen.
Es geht auch nicht immer um esoterische Sachen, wie dass es beim Mondschein geerntet wird oder irgend so Schmarre, um eine Geschichte zu erzählen.
Nee. Und deshalb, wir sind immer Teil dieser Kette und können so Einfluss aufs Lebensmittel nehmen. Und das Schöne, das habe ich halt nicht, wenn ich einen australischen Rinderzüchter habe, dem wird es wurscht sein, wenn ich sage, Mensch, kannst du bitte das Tier so und so füttern. Aber so haben wir den Einfluss. Ich bin bei jedem Lieferant innerhalb von einer oder eineinhalb Stunden da. Ich habe den direkten Austausch. Und wenn wir das halt mit ganz vielen Leuten machen, dann haben wir unsere Region gestärkt, der Lieferant ist gestärkt und wir sind gestärkt. Also es ist eine Win-Win-Win-Situation. Und dann haben wir eben das große Glück, dann haben wir halt ein Schwein zur Verfügung. Und dann machen wir eben ganz viel Sachen draus. Also egal ob jetzt Schinken oder auch verschiedene Reifemethoden, verschiedene Cuts. Also wir verwerten dann dieses ganze Tier und können so halt wirklich einzigartige Lebensmittel erschaffen.
Wahnsinn. Naja, also sind sehr inspirierende Elemente. Tobi, du hast auch mal davon gesprochen, wenn man jetzt noch kurz einen Zukunftsblick wirft. Es wird, glaube ich, was renoviert bald. Ne? Ja. Also es geht munter weiter, wenn man so will. Kannst du noch ein bisschen was so Richtung Zukunft sagen, was euch...
Also wir haben ja mit dem Aura Anima Namenswechsel, also Anima... eben die Seele unserer Gerichte entstehen im Lab. Und im zweiten Prozess werden sie sichtbar über die Aura oder im Aura-Restaurant. Und durch die Namensänderung kam tatsächlich auch ein Verlag auf uns zu und hat gesagt, boah, das wollen wir abbilden, das ist der Hammer. Und wir freuen uns wirklich, dass wir dieses wunderbare Buch gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ein wunderbares
Buch. Ein wunderbares Kochbuch, wirklich. Das ist so schön geworden, wo eben die komplette... Wertschöpfungskette, oder?
Es ist eigentlich die Reise der letzten 15 Jahre einmal im Buch abgebildet.
Ja. Also. Und wie wird
tollem Bildmaterial auch,
absolut, muss man sagen. Absolut, sensationellen Fotografen. Und wirklich, es ist alles perfekt. Es ist so schön und wertig, so monumental, muss man fast sagen, weil es riesig auch ist. Und wie wir damit angefangen haben, mit diesem Buch, das fertig zu haben. Und wir das Probe gelesen haben und natürlich letzte Feinheiten gemacht haben, war ich natürlich schon wieder und habe gesagt, so Leute, mit dem Buch sind wir fertig. Also die Geschichte ist jetzt erzählt. Wir brauchen eine neue Geschichte.
Und wir brauchen Stoff für ein neues Buch.
Und Joshi war natürlich, oh Tobi, bitte, da gibt's noch so viel zu entwickeln. Das war ist in einem Riesenstreit geendet. Weil er gesagt hat, du bist verrückt, wir müssen erstmal die Dinge weiter perfektionieren. Dann sage ich, das stimmt. Aber die Geschichte ist fertig. Wir brauchen eine neue Geschichte. Und ich habe das dann auch dem Chef erzählt und der Chef, ja. Und dann habe ich zu Joschi gesagt, ich habe eine Idee.
Ja, und das ist immer gefährlich. Mal, wenn der Tobi eine Idee hat, ist es immer gefährlich.
Weil auch die Idee, also die ist am Ende noch verhandelbar, wie sie ausfällt, aber die ist nicht mehr verhandelbar, ob man sie machen oder nicht. Und ich habe gesagt, wir brauchen ein weißes Stück Papier. Wir brauchen quasi eine Spielwiese, wo wir Restaurant spielen können, das es noch nie gab. Okay, außerdem habe ich zwei Herausforderungen gehabt. Ich musste in der Küche den Boden sanieren, weil eine Leitung kaputt war. Und ich konnte aber zeitgleich nicht auf Restaurantumsatz verzichten. Und hatte die Herausforderungen, dass ich in der Küche sehr viel Kabels hatte. Das heißt, immer wenn man da welche in Urlaub schickt, das ist einfach total schwierig, weil wir keinen Betriebsurlaub haben. Und ich habe quasi alle Sachen mir auf einem Blatt geschrieben und habe gesagt, ich habe eine Idee, machen. Und dann hat der Joschi diesen wunderbaren Namen dafür gegeben, Anima Unchained. Wir machen quasi ein Pop-Up-Restaurant, wo wir üben können, was wir in Zukunft machen wollen. Und damit geht es nicht, weil das Restaurant soll bleiben, was das Restaurant ist. Aber wir wollen eine Dimension drumherum schaffen. Also wir wollen nicht sagen, dass das Gourmet-Restaurant immer zukunftsfähig ist und so weiter. Daran glauben wir fest. Aber ich glaube, es braucht noch was mehr. Und ja, Joschi, Anima Unchained musst am Ende du erzählen.
Ja, Anima Unchained, das ist ganz beispielhaft quasi. Der Tobi hat eine Idee und ich bin im ersten Moment erstmal skeptisch und wehre mich dann dagegen und sage, ah, muss es jetzt wieder sein? Und dann ist es aber so, dass ich mich dann auch sehr gern anstecken und
erfolgreich dann, infiziert. Dann
irgendwann macht es schon Spaß. Ja.
Aber ich glaube, das ist so, das wird mir immer danach gesagt, ich kann die Leute dann halt auch anzünden.
Ja, das kannst du wirklich sehr gut. Also wenn der Tobi eins kann, dann ist es Leute motivieren und irgendwo mitnehmen und ja, das macht eben dann auch extrem Spaß, auch wenn man sich im ersten Moment ein bisschen wehrt. Ja. Wir haben Anima Unchained eben ins Leben gerufen und wir wussten, wenn wir das Restaurant der Zukunft irgendwie machen wollen, dann müssen wir eben raus aus der normalen Küche, raus aus dem normalen Alltag und raus aus der Komfortzone. Und so haben wir uns einfach ein Gebäude gesucht außerhalb und haben gesagt, okay, was können wir denn machen? Wir sind jetzt völlig frei und haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie Community Tables, also wo mehr Leute an einem Tisch sitzen. Aber wann ist es zu viel? Also ohne jetzt quasi die Individualität zu verlieren, wann ist es einfach nur noch ein großer Tisch? Wie viel Sharing-Gerichte können wir machen, ohne diese Exzellenz zu verlieren? Und wie viel Erlebnis können wir bieten, ohne dass es jetzt irgendwie kitschig oder affig wird? Also die Emotionen halt weg.
Inszeniert wird.
Inszeniert, genau. Ja. Und es sollen ja echte Emotionen sein, die uns ja bewegen, aber es darf natürlich auch nicht irgendwie inszeniert wirken. Und so haben wir eben das erste Anima Unchained ins Leben gerufen, jeden Abend 36 Gäste und haben da gekocht.
Haben uns einen alten Bauernhof gesucht, weil ich den Ursprung wollte. Da, wo diese Lebensmittel entstehen, soll so ein bisschen dieser erste kreative Prozess, der da auch entsteht. Und wie gesagt, Joschi hat das komplette Food Lab dort abgebaut in Wersberg und hat es mitgenommen auf diesen alten Bauernhof. Die Leute werden vom Hotel aus abgeholt mit Shuttle-Fahrzeugen.
Dort. Kann man online reservieren? Oder
ja, kann man online reservieren. Es geht jetzt im Januar wieder in die nächste Runde, weil wir haben das jetzt einfach auch gesagt, für uns ist total wichtig, diese, und ich nenne das mal diese Achse. Und da ist Alexander Herrmann ist immer unser Nullpunkt. Das ist immer der, der quasi uns zusammenbringt, der uns immer wieder auch motiviert. Aber diese Achse ist zum einen die Aura-Achse mit Anja, unserer Restaurantleiterin beziehungsweise gastronomischen Leitung, meiner Partnerin und mir. Und das Anima ist mit Joschi den Freigeist und Chris den Realisator.
Ja.
So finde ich dieses Koordinatennetz im Prinzip. Und ich habe gesagt, wir müssen uns Termine setzen, um das zu machen. Und jetzt wissen wir, vor allem wenn man sehr gut auch befreundet ist in dieser Konstellation, Freunde sind geduldig. Das schiebt man gerne mal weiter. Ne? Das ist so, ey, komm, du hast gerade viel zu tun, ich habe gerade viel zu tun, komm. Ist doch wurscht, machen wir es in 4 Wochen. Aber wir alle wissen, dass in 4 Wochen
auch nicht passieren wird. Ja.
Genau. Und deswegen habe ich gesagt, wir können nicht einfach nur Restaurant spielen, sondern lass uns Gäste einladen. Weil wenn wir Tickets verkauft haben, dann sind wir auch gezwungen, das zu machen. Ja. Und wenn wir das vor allem jetzt planen, dann wissen wir auch, oh, wenn wir das haben, müssen wir ans Nächste denken. Das heißt, wie geht die Geschichte weiter? Das heißt, wir erzwingen uns fast Kreativität, ohne dass wir uns darauf ausruhen können. Und das ist für mich eben auch so der Aspekt gewesen, zu sagen, Leute, lasst uns nicht nur auf dem Papier irgendwas spinnen, weil wenn wir 2027, das ist der Plan des Umbaus, umbauen, dann haben wir einmal die Chance. Und alles, was wir im Kopf denken, ist nett, aber ob es funktioniert, keine Ahnung.
Ah, okay, also das ist eigentlich so wie eine Art bisschen ausloten, total, was möglich sein wird, 27.
Wir machen Anima Unchained 2 Wochen lang im Februar, 2 Wochen lang jetzt im Oktober oder September. Ja. Und ja, es war natürlich zeitlich begrenzt, aber wir konnten uns halt wirklich komplett austoben und konnten wirklich Dinge machen aus dem Lab, die wir uns vielleicht im Restaurant so in der Form nicht getraut hätten.
Die du dir nicht
hätten
erlauben kannst, ja, beim laufenden, genau, Geschäft. Das, ja, ist ja dann das Große,
ja,
oder?
Ja. Ja. Ja, wo du auch nicht den Mut hast, ne, mit 2 Sterne im Rucksack und natürlich auch eine Erwartungshaltung. Und wie gesagt, uns geht's auch nicht drum, neue Gerichte fürs Restaurant aus. Also das Restaurant, wie gesagt, ist nicht ausentwickelt, ja, überhaupt nicht. Es geht, ja, weiter, aber diese Dinge laufen.
Ja.
Die werden jetzt weiter perfektioniert. Aber was wir jetzt geschaffen haben, ist eine zweite Welle, die quasi den nächsten Moment auch aufnimmt. Ja. Und eben das, was wir wollen, ist eben, ich sag mal, wie so ein Kreis, um dieses Restaurant noch zu bauen. Also Erlebnis dreidimensional einen zu erleben. Einen
zusätzlichen Kreis noch, genau, zum Ganzen. Ja, ja, okay.
Und das ist eben das, woran wir arbeiten mit Anima Unchained. Und es war wirklich, also fuck normal, I want magic, ist ja auch als euer Claim.
Das ist das Motto.
Ein Claim, den wir lange in Würzburg leben und ja auch bei uns an die Wand gesprüht haben, ist es unser Ding. Und wir wollen eben auch diese Leute auf die Reise mitnehmen, unsere Gedanken, die Sachen erlebbar machen. Auch die Reisen, die Yoshi, ich, Alexander Herrmann, Anja immer wieder auch gemeinsam wirklich erleben, kulinarisch auf unsere Heimat zu, ja, soll man sagen,
zu münzen halt so,
oder zu, ja, interpretieren, ist immer ein schlechtes, ja, Wort, ja, finde ich,
aber
die Einflüsse, also, genau.
Ja.
Aber es ist im Prinzip so, wie wir damals gestartet haben, wo wir gesagt haben, es ist mehr als der Teller, sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, ja, es ist mehr als der Teller, es ist noch mehr Erlebnis, es ist noch mehr Emotion und noch, ja, mehr Leidenschaft.
Und jetzt arbeiten wir dran, dass es noch mehr wie ein Restaurant wird.
Das ist mal eine Ansage und damit sind wir jetzt auch bei unserer letzten Frage, der Abschlussfrage, nehmen wir nochmal so was Kurzes, nochmal was Kurzes, Kleines aufmacht. In welchem Restaurant, sagen wir im deutschsprachigen Raum, wart ihr noch nicht und wollt ihr aber unbedingt hin, auch unter Inspirationsgesichtspunkten oder was auch immer?
Bei mir ist es Norbert Niederkofler. Weil ich es bisher noch nie hingeschafft habe, habe ich ihn zu mir eingeladen.
Gibt's viele Parallelen, ne?
Ja, auch so diese. Ja, absolut. Für mich ein absoluter Inspirator. Ja. Und ist tatsächlich der einzige jetzt von dieser Liga, den ich noch nicht besucht habe. Ja. Und deswegen habe ich ihn auch zu mir ins Restaurant als Six Sense Dinner eingeladen.
Oh, wann ist das?
Im Dezember. Und da freue ich mich schon ganz sehr
Dezember
drauf.
Dezember 25.
Ja, cool. Genau. Und Sven Wassmer kommt auch noch dazu.
Super.
Also das wird ein Six Sense Dinner, was richtig Spaß macht. Und da freuen wir uns schon sehr. Ja, und heute haben wir auch, und das ist zwar jetzt nicht deutschsprachig ist, aber auch das mit Persone, haben wir heute auch ausgemacht, dass wir nächstes Jahr ein Forehands Dinner machen, weil diese Inspiration der Fermentation im süßen Bereich und die Fermentation spannend, bei uns mit einfließen zu lassen, könnte auch ein wunderbares Match werden. Also auch da freue ich mich.
Ich freue mich besonders. Ich habe gestern viel Zeit mit jemandem verbracht, mit Mario Lohninger. Und wir haben über Schnitzel philosophiert, über Reifegrad von Fleisch, weil Schnitzel ist auch eine Wissenschaft für sich, ja, die auch oftmals unterschätzt ist.
Absolut.
Und deswegen freue ich mich, wenn ich in naher Zukunft zu Mario Lohninger zum Schnitzelessen gehe.
Wo es ein großartiges, ja, Schnitzel gibt beim Mario Lohninger in Frankfurt. Lieber Josche, lieber Tobi, danke euch für die viele Zeit, die ihr euch jetzt genommen habt, für diese sehr tiefen Einblicke und für eure Offenheit auch, das alles ein bisschen zu erklären. Und wir sehen und hören uns bei der nächsten Rolling Pin Podcast Folge. Bis dann.
Ciao. Vielen Dank.